Ja, meine Damen und Herren, seien Sie heute Abend hier ganz herzlich begrüßt in der Bibliothek des Konservatismus zum Vortrag von Herrn Dr. Rainer Wassner zum Thema Vom Wandel zur Stabilität, konservative Tendenzen im Spätwerk Ralph Dahrendorffs. Ralph Dahrendorff war einer der herausragenden Intellektuellen der Bundesrepublik Deutschland. Er ist als Soziologe, Ökonom und auch Publizist hervorgetreten, war aber als FDP-Mitglied auch parteipolitisch aktiv. Dahrendorff bekleidete vor allem in den 1970er und 80er Jahren herausgehobene Funktionen, unter anderem als Mitglied des Deutschen Bundestages, der Europäischen Kommission, als Direktor der London School of Economics, um nur die wichtigsten Stationen seines Lebens zu nennen. Wenn eine so zentrale Gestalt des deutschen Nachkriegsliberalismus in ihrer letzten Schaffensperiode konservative Tendenzen anklingen lässt, dann ist das natürlich ein Fall für die Bibliothek des Konservatismus. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier mit Herrn Dr. Rainer Wassner einen überaus kompetenten Referenten begrüßen dürfen. Rainer Wassner ist in der Bibliothek des Konservatismus kein Unbekannter. Er ist Dozent für Soziologie an verschiedenen Forschungseinrichtungen und Akademien, hat diverse kultursoziologische Veröffentlichungen vorgelegt, etwa über die Geschichte der Hamburger Soziologie zu Ernst Jüngers Frühwerk, Helmut Schelskis Antisoziologie sowie Friedrich Georg Jüngers Technikkritik. Lieber Dr. Wassner, ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind und heiße Sie ganz herzlich willkommen.
So, auch meinerseits herzliches Willkommen und eigentlich mein Eingangssatz ist schon bestätigt, nämlich durch die quantitativ geringe Anzahl, aber ich bin ja kein Anhänger der mechanistischen Soziologie, da zählen qualitative Dinge, nicht? Denn machen wir uns nichts vor, also Dahrendorff, der ist doch mehr oder weniger vergessen, obwohl er ja so bis etwa 2005 in allen Medien noch präsent war, gern gesehener Gast in Fernsehshows, Talkshows, Konferenzen. Dann begann seine Krankheit, die dann zum Tode führte im Jahre 2009. Aber selbst für professionelle Sozialwissenschaftler neuerer Zeit ist der eigentlich nicht mehr präsent oder verzieht sich so in einen mythischen Raum. Man merkt das so in bestimmten Bemerkungen. Die Zeit reicht leider nicht. Ich könnte Ihnen da schöne Anekdoten auch vom Saarbrücker Campus, den ich kurz nach seinem Tode besuchte, da erzählen. Es ist ihm einfach so. Der Schnelllebigkeit der Zeit, dem unterliegen wir wahrscheinlich alle. Umso schöner, dass es hier die Bibliothek gibt und die Dokumente der Vergangenheit festhält. Ich möchte heute diesem Trend ein wenig entgegenwirken, indem ich überwiegend einige Seiten aus seinem späten Lebenswerk aufschlage. Denn die mutigen Wege, die er dort gegangen ist, die regen uns Konservative auch heute noch zum Nachdenken an. Und ich glaube, aber eben wegen seiner nicht mehr Popularität ist es besser, wenn ich ganz kurz doch noch mal sein Leben zusammenfasse. Dazu sage ich gleich mal, wer sich dann im Detail dafür interessiert, empfehle ich sehr die große Biografie von Franziska Mayfort, vor 2 Jahren erschienen, die allerdings für Soziologen unergiebig ist. Es ist eigentlich nur so ein, ich würde sagen, so eine Nacherzählung dessen, was er in der Soziologie geschrieben hat. Aber die Lebensstationen werden mit vorher unbekanntem Material sehr gut aufgearbeitet. Das Politische war ihm gleichsam in die Wiege des Jahres 1929 gelegt, einer turbulenten Zeit in Deutschland. Sein Vater Gustav saß für die SPD von 1927 bis 1933 in der Hamburger Bürgerschaft. Und dann in der letzten Sitzungsperiode der Weimarer Republik, also 31-32, auch im Reichstag. Ein Jahrzehnt danach gehörte er zum weiteren Kreis der Widerstandskämpfer des 20. Juli, kam aber aufgrund mangelnder Beweise relativ glimpflich mit einer Gefängnisstrafe davon. 1946 zog die Familie auf abenteuerlichen Wegen zurück nach Hamburg und davon hat Ralph Dahndorf in seinen ihnen nachdrücklich zur Lektüre empfohlenen Lebenserinnerungen anschaulich berichtet. Der junge Ralph Dahndorf studierte Philosophie, promovierte zweimal in Hamburg und in London, 52 und 54, dann in Saarbrücken, Habilitation 57. Schwerpunkte sind und bleiben in dieser Zeit industrielle Klassenkonflikte und die angelsächsische Welt. Nur 10 Jahre zwischen 1958 und 1967 liegt die Hochzeit seiner wissenschaftlichen Karriere. Professuren in Hamburg, Tübingen und Konstanz folgen schnell hintereinander. Dazwischen noch Gastprofessuren in den USA. Erwähnenswert unbedingt die legendäre Debatte mit Rudi Dutschke auf dem Dach eines VW-Transporters in Freiburg im Januar 68 während des FDP-Parteitages. Dahndorf hat dabei nicht gekniffen und aus seiner Abneigung gegen die außerparlamentarische Opposition keinen Hehl gemacht. Sie war für ihn keine verfassungsgemäße politische Kraft. Und anders als Dutschke, der ja heute vielen als eine Art deutscher Messias erscheint, ließ er sich niemals zu einer pauschalen Kapitalismus-Schelte hinreißen. In Hamburg gibt es zwar auch eine Dutschke-Straße, aber es liegt kein Antrag auf eine Dahndorf-Straße. Aber weder Gustav Dahndorf noch Ralph Dahndorf, wo jetzt die 10 Jahre sind ja jetzt rum, also es ist im Moment nirgendwo eine Aktivität erkennbar, ihm wenigstens ein Straßenschild zur Erinnerung zuzuweisen. Von 67 bis 70 war er dann noch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und damit endet schon die relativ kurze Laufbahn Dahndorfs als Hochschullehrer. Im 40. Lebensjahr wandte er sich doch nunmehr der aktiven Politik zu. Er trat erst 1967 der FDP bei, zog für sie ein Jahr später in den baden-württembergischen Landtag ein, ein Jahr darauf in den Bundestag als ein Abgeordneter der neuen sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt und Walter Scheel. In der FDP katapultierte er sich sofort in den Bundesvorstand, dem er dann bis 1974 angehörte. Er war parlamentarischer Staatssekretär im Außenministerium, arbeitete danach in der Kommission für Bildung und Forschung bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel. Nach heftigen Angriffen an der Praxis der europäischen Institutionen unter dem Pseudonym Wieland Europa in der Zeit war die Geduld seiner Parteifreunde erschöpft und seine gleichfalls. Er verabschiedete sich von der politischen Bühne. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den er mit seiner ihm eigenen Noblesse so zusammengefasst hat: Ich wurde dann Engländer. In England wirkte er als Wissenschaftsmanager in höchsten Ämtern an ausgesprochen renommierten Hochschulen zwischen 1974 und 1998, also immerhin ein Vierteljahrhundert lang. 1982 dort geadelt, 1988 Zuerkennung der britischen Staatsbürgerschaft, 1993 zum Lord ernannt und damit Mitglied des Oberhauses House of Lords, in dem er sich übrigens ganz strikt gegen die gerade in der Diskussion befindliche Reformierung des Oberhauses wandte. Also da zeigt sich deutlich ein Starrsinn oder Sinn für konservative Zusammenhänge. Ja, man kann es auch heute noch kaum glauben, aber wer das 1945 im Angesicht der totalen Niederlage Deutschlands wohl zu prophezeien gewagt hätte, wäre wohl im Irrenhaus gelandet. Ebenso wie derjenige, der in der Zukunft einen deutschen Papst erwartet hätte. Außerdem hat er zahlreiche Preise bzw. Auszeichnungen erhalten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien, Irland und Belgien. 1999 wurde er Ehrensenator der Universität Hamburg, die 2002 sein 50-jähriges Doktorjubiläum mit einem großen akademischen Festakt beging. Was ihn aber nicht davon abhielt, als Mitglied einer Kommission zur Strukturreform der Hamburger Universität mit der Empfehlung aufzutreten, das Fach Soziologie abzuschaffen. Ohne Erfolg übrigens. Also wie gesagt, Näheres dann auch, sie hatte auch Zugang zum Familienarchiv, also das ist ja auch immer wichtig bei der Frau Mayford. Kommen wir nun zum Werk oder besser gesagt dem soziologischen Schrifttum. Die ganze Tagespublizistik lasse ich hier beiseite. Auch dieses Schrifttum behandle ich nicht in Gänze, nicht nur wegen der Zeitfrage, sondern das Thema heißt, wie ich frage mit Ihnen primär nach seinem Verständnis sozialer Ordnungen. Wie entstehen sie, in welchen Formen, warum gehen sie unter? Und wie ist der Bezug zur Freiheit, einem Fokus liberaler Überlegungen? Und schließlich, das wollen wir ja nicht vergessen, was können wir Zeitgenossen mit seinen Aussagen noch anfangen? Um diese Fragen so authentisch wie möglich zu beantworten, werde ich viele Originalzitate verwenden und seine jargonfreie Sprache erlaubt das ohne weiteres. Er ist ein selten anzutreffender Meister des geschriebenen Wortes, auch des gesprochenen übrigens, wenn Sie vielleicht mal, na, ich gucke gerade ja mal so im Radio, da mal seine Diskussionsbeiträge, die immer, wie soll ich sagen, immer nüchtern, aber trotzdem mit Begeisterung vorgetragen und gehört haben, auch immer auf den Punkt gebracht, auch wenn man das nicht geteilt hat. Zunächst mal ist eine zeitliche und sachliche Dreiteilung dieses Schrifttums vorzunehmen. In Früh-, Mittel- und Spätwerk. Werk ist ein bisschen bombastisch, wobei das Frühwerk bei Weitem am umfangreichsten ist. Also ich schätze mal, ich habe es nicht im Einzelnen nachgerechnet, so 2.500 Seiten, vielleicht sogar mehr noch. Allesamt verfasst in seinen akademischen Jahren zwischen 1956 und 1969. Qualitativ müssen die mittlere und späte Phase stärker, viel stärker gewichtet werden, wenngleich insgesamt auch nur höchstens mit 500 Seiten, Druckseiten anzusetzen, in denen er nämlich seine frühere Position radikal revidiert. Aber ihre Würdigung gelingt nur, wenn man seine ersten Versuche zum Verständnis des Sozialen zur Kenntnis nimmt. Also in gebotener Kürze jetzt ein Summary von 2.500 Seiten, der Konfliktsoziologe. Ja, diesen Namen haben ihm seine Anfänge eingebracht bis heute. Konflikt heißt nämlich das Zauberwort, das seine vielen Schriften durchzieht. Alles soziale Leben ist Konflikt, Konflikt ist ein Grundelement des Lebens, so heißt es wiederholt. Der Konflikt wird zum Motor der Geschichte stilisiert, indem er ständigen sozialen Wandel hervorbringe und immer neue Vergesellschaftungen stifte. Er ist von Dahrendorf also gedacht als eine absolut schöpferische, durchaus nicht zerstörerische Kraft. Der Kampf ist der Vater aller Dinge. Fassen wir uns ein Herz und fragen wir den Autor nach Ursachen, Gründen und letzten Motivationen des sozialen Konfliktes. Wir erhalten mehrere Auskünfte, die miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen. Erstens anthropologisch gesehen resultiert Konflikt aus einer primären Feindseligkeit der Menschen untereinander. Jeder möchte seinen Vorteil wahren, sein Leben selbst bestimmen, stößt aber immer wieder auf die ärgerliche Tatsache Gesellschaft. Eine von Dahrendorfs Lieblingswendungen aus der Frühzeit, die viele andere aufgegriffen haben. Die ärgerliche Tatsache Gesellschaft, in der er sich mit anderen arrangieren muss, die über seine Lebensweise entscheiden oder mitentscheiden. Die zweite Antwort verweist auf den Aufbau sozialer Einheiten. Diese zeigten immer eine ungleiche Verteilung der Macht- und Autoritätsposition. Zitat: Jede Gesellschaft erhält sich durch den Zwang, den einige ihrer Mitglieder über andere ausüben. Die dritte Wurzel des Konfliktes, wirkliche Interessenübereinstimmungen, die den Konflikt entschärfen könnten oder sinnlos erscheinen lassen, lassen sich nicht angeben. Kooperation zwischen Menschen sei und bliebe immer ein notwendiges Übel und ist selbst wieder konfliktträchtig. Dieses gegen jede Eintracht und sozialen Frieden gerichtete Modell des sozialen Lebens, das ist ja ein Modell, keine statistische Aussage, keine empirische Aussage eigentlich, wirft nun die Frage auf, wie kann denn überhaupt ein Konflikt dauerhafte Vergesellschaftungen schaffen? Oder anders gefragt, wie kommt bei dieser Ausgangslage ein kontinuierliches Miteinander der Menschen zustande? Das Konstrukt von Dahrendorf lässt nur den Vertrag bzw. andere Verabredungen und Übereinkommen zu. Den Vertrag, Zitat, um den Krieg aller gegen aller zu steuern. Hobbes lässt grüßen. Die am Konflikt beteiligten Parteien einigen sich auf eine Regelung, wie Konflikte ausgetragen und beigelegt werden. Sie sind, so darf man folgern, Kraft ihrer Ratio in der Lage, die zerstörerische Kraft eines totalen Konfliktes einzusehen und von der hundertprozentigen Verfolgung ihrer Interessen abzusehen, also ihre Rivalitäten zurückzustellen. Aber es ist nur eine Regelung des Konfliktes, keinesfalls seine Lösung. Eine grundsätzliche Lösung ist, wie Dahrendorf immer wieder betont, der Natur der Sache nach unmöglich. Es ist also ein sehr labiles Gleichgewicht, das die sozialen Gebilde trägt, eine nur begrenzte Solidarität, die Menschen aneinander bindet. Die Gesellschaft als ein ständiges Pulverfass. Und die Freiheit? Freiheit ist hier, also man wende es, wie man will. Freiheit ist hier lediglich ein subversiver Protest gegen die Zwangsanstalt Gesellschaft, gegen den sozialen Status quo. Es ist die Freiheit von der Gesellschaft, mit dem Ideal des Robinson Crusoe. Oder Crusoe, muss es ja wohl heißen. Das hinterlässt nicht nur bei uns, sondern bei Ralph Dahrendorf selbst einen schlechten Nachgeschmack. Zitat: In der Tat kann man sagen, dass eine anarchistische Soziologie eine Contradictio in adjecto ist. Eine liberale Soziologie also zumindest schwierig, was beide nicht ausschließt. Ende Zitat. Ich möchte es polemisch zuspitzen. Dahrendorf legt hier eine geradezu paranoide Soziologie vor. Im Mittelpunkt steht ein Mensch, der sich von den gesellschaftlichen Ansprüchen allerorts verfolgt fühlt. Unser Protagonist hat dafür das geniale Sinnbild des Homo Soziologicus geschaffen, analog zum Homo Economicus, dessen Bild dahinter steht. Dieses Sinnbild, der Homo Soziologicus, das hat die Jahre überdauert, sogar sein Tod. Und fällt nämlich wie ein Reizwort, wird der Name Dahrendorf genannt. Mehr weiß man nicht. Auch die inzwischen vorhandene, wenn auch sehr dünne und schwächelnde Dahrendorf-Rezeption kreist wie gebannt um den Homo Soziologicus bzw. um den Konfliktsoziologen. Und manchmal sehr nostalgisch. Noch ein letztes Wort zur Entstehungszeit der Konfliktsoziologie. Warum fand sie so reichlich Resonanz unter den Gebildeten? Es sind die 60er Jahre. Überall brodelt es schon unterirdisch. Ein erstes Unbehagen an überkommenen Institutionen ist deutlich zu spüren. Die Adenauer-Ära geht ihrem Ende entgegen. Aber in der Öffentlichkeit, das heißt Parlament, Medien, Universität, in der Öffentlichkeit wird ein harmonisches, ja geradezu gemütliches Bild der Republik gezeichnet. Abweichler vom Konsensus werden übel beschimpft, bis zum Pinscher-Vorwurf von Bundeskanzler Ludwig Erhard. Konflikte existieren offiziell nicht. Ja, fast so wie heute, nicht? Wo der Begriff Konflikt tabu ist, wie auch Macht oder Feindseligkeit und nicht einmal an Wahlabenden. Wo es nach dem bekannten Diktum unseres Klassikers Max Weber darum geht, wer hat die Chance, seinen politischen Willen gegen anderen widerstrebenden Willen durchzusetzen. Heute heißt der Vorwurf dann in der Regel, sie spalten die Gesellschaft, statt in der Sache zu streiten. Den Pinscher haben andere, zeitgemäßere Schlagworte ersetzt. Schlagworte sind Worte, ja, die auch schlagen sollen. Das ist alles natürlich werturteilshaft von mir, nicht? Damals kam aber Dahrendorffs Furioso gerade recht, wirkte wie ein befreiender Donnerschlag in schwüler Luft, zumal er ja nicht mit marxistischen Untertönen daherkam. Das hat aber trotzdem nicht gereicht, dass, abgesehen von kleinen Beiträgen, so in Wörterbüchern und dergleichen, Geschichten der Soziologie, es gibt eigentlich nur zwei Monographien, die eigentlich weitgehend unbekannt sind. Die eine ist eine Doktorarbeit bei Schelsky, ich glaube, die ist von 68 oder 67. Und das zweite ist meine Magisterarbeit von 77. Sonst ist Dahrendorff gleichzeitig immer gerne vorgeführt worden mit so ein paar Sätzen, aber so richtig in die Tiefe dieser damals der Konfliktsoziologie, muss man sagen, ist ja eigentlich niemand gegangen. Zweiter Teil, das sind wir schon mit einem großen Sprung beim mittleren Schrifttum. Eine gänzlich neue Sicht auf das Soziale. Im April 68 schon, auf dem Frankfurter Soziologentag, hatte Dahrendorff bereits eine Revision seiner Konfliktsoziologie angekündigt. Die Revision kam also nicht gänzlich unerwartet, fiel aber doch radikaler aus, als zu vermuten stand. Wir gehen dazu in das Jahr 1979. Ralph Dahrendorff ist seit 5 Jahren Direktor der London School of Economics and Political Sciences, der Stätte also, wo er seinen zweiten Doktor gebaut hat. Es erscheint ein Büchlein mit überarbeiteten Vorträgen, betitelt Lebenschancen, Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Das Nachwort verrät uns, die Texte seien ursprünglich gedacht gewesen für ein umfangreiches Buch in englischer Sprache mit dem Titel Abenddämmerung der Modernität. Abenddämmerung der Modernität, da ahnt man schon, woher der Wind weht. Es beginnt denn auch mit einer faustdicken Überraschung. Von seinen früheren Schriften sagt der Verfasser, langes Zitat, in einer Art Selbstkorrektur. Dennoch war mir das fundamentale Ungenügen dieser Ansätze immer klar. Sie sind weit von inhaltlichen Bestimmungen, von wirklichen Motiven der Menschen und tatsächlichen Gegenständen historischer Kämpfe. Dieser Band versucht den Formalismus meiner früheren theoretischen Ansätze zu überwinden und damit die Bahn zu bereiten für neue theoretische Entwicklungen. Also sie sind es noch nicht, aber sozusagen der Weg dahin. Das ist erleichtert worden durch Erfahrungen, die der Natur der Sache nach nicht formal bleiben konnten. Mit der Forderung nach Wandel um seiner selbst willen, das war ja, wodurch er sich bekannt gemacht hat, alles ist sozialer Wandel und den muss man auch forcieren. Mit der Forderung nach Wandel um seiner selbst willen kommt man in der Praxis nicht sehr weit. Ende Zitat. Und er verweist vorwurfsvoll auf die deutsche Reformwut der 70er Jahre, an der er ja nicht mehr beteiligt war. Die inhaltliche Bestimmung soll demnach der Begriff der Lebenschancen leisten. Er ist nicht psychologisch gemeint, nicht ökonomisch gemeint, sondern charakterisiert soziale Verhältnisse, soziale Ordnungen. Jetzt kommt ein langes Zitat, das so wichtig ist, mit schönen Latinismen, dass ich Ihnen das zweimal vorlesen werde, weil es auch ziemlich lang ist. Ich bemühe mich um gemäßigtes Tempo. Lebenschancen sind keine Attribute von Individuen. Individuen haben in ihrer gesellschaftlichen Existenz Lebenschancen. Lebenschancen sind eine Funktion von zwei Elementen, Optionen und Ligaturen, also Wahlentscheidungen und Verbindungen. Optionen und Ligaturen, die in ihrer spezifischen Verbindung die Chancen konstituieren, die das Leben der Menschen in Gesellschaft prägen. Optionen sind in sozialen Strukturen gegebene Wahlmöglichkeiten, Alternativen des Handelns. Ligaturen sind Zugehörigkeiten. Man könnte sie auch Bindungen nennen. Wiederum geht es um strukturell vorgezeichnete Felder menschlichen Handelns. Der Einzelne wird Kraft seiner sozialen Positionen und Rollen in Bindungen oder Ligaturen hineingestellt. Diese sind für ihn oft mit emotionalen Gewichten geladen. Die Ahnen, die Heimat, die Gemeinde, die Kirche. Vom Standpunkt des Einzelnen stellen sich Ligaturen als Bezüge dar. Sie geben dem Ort, den er innehat, Bedeutung. Überhaupt kennzeichnen Ligaturen das Element des Sinns und der Verankerung, während Optionen das Ziel und den Horizont des Handelns betonen. Ligaturen stiften Bezüge und damit die Fundamente des Handelns. Optionen verlangen Wahlentscheidungen und sind damit offen für die Zukunft. Da wir hier kein Band haben, das wir nochmal laufen lassen. Das ist so das A und O, könnte man sagen, hier nicht Alpha und Omega dieser ganzen Spätphilosophie. Lebenschancen sind eine Funktion von zwei Elementen, Optionen und Ligaturen, die in ihrer spezifischen Verbindung die Chancen konstituieren, die das Leben der Menschen in Gesellschaft prägen. Optionen sind die in sozialen Strukturen gegebenen Wahlmöglichkeiten, Alternativen des Handelns. Ligaturen sind Zugehörigkeiten, man könnte sie auch Bindungen nennen. Wiederum geht es um strukturell vorgezeichnete Felder menschlichen Handelns. Der Einzelne wird Kraft seiner sozialen Positionen und Rollen in Bindungen oder Ligaturen hineingestellt. Diese sind für ihn oft mit emotionalen Gewichten geladen. Die Ahnen, die Heimat, die Gemeinde, die Kirche. Vom Standpunkt des Einzelnen stellen sich Ligaturen als Bezüge dar. Sie geben dem Ort, den er innehat, Bedeutung. Überhaupt kennzeichnen Ligaturen das Element des Sinns und der Verankerung, während Optionen das Ziel und den Horizont des Handelns betonen. Ligaturen stiften Bezüge und damit die Fundamente des Handelns. Optionen verlangen Wahlentscheidungen und sind damit offen für die Zukunft. Ende Zitat. Ja, was passiert hier eigentlich? Dahrendorf entdeckt, so sehe ich das, eine zusätzliche Dimension sozialer Ordnungen. Das alte, liberalistische Paradigma der Konfliktsoziologie kannte eigentlich nur Zukunft. Vorher unverbundene Menschen, durch Konflikt oder durch Gleichgültigkeit noch getrennt, unverbundene Menschen tun sich zusammen, verbünden sich durch ein friedensstiftendes und zukunftsgerichtetes Abkommen zu einem bestimmten Projekt. Was sie vereinbaren, liegt vor ihnen, ist noch nicht realisiert, hat noch keinen Ort. Jetzt tritt bei Dahrendorf eine Art Vorverbundenheit, wie ich es nennen möchte, hinzu. Die Vorverbundenheit. Die Beteiligten sind schon vorweg durch die Dimension einer gemeinsamen Vergangenheit, die Bindung erzeugt, durch diese Vergangenheit sind sie bereits miteinander verbunden. Soziale Beziehungen haben bereits einen Ort, entstehen nicht aus dem Nichts und schon gar nicht aus dem Gegeneinander. Ein Beispiel im Kleinen, wo wir uns gerade befinden, die hiesige Bibliothek. Die Option, einige Personen finden sich zusammen und beschließen ihre Gründung, ihr künftiges Zusammenwirken. Aber dem liegt doch etwas zugrunde. Bekanntschaften, gemeinsame Gesinnung, genauer betrachtet noch viel mehr. Eine Sprach- und Kulturgemeinschaft, die Gemeinsamkeit des Schicksals der letzten 200 Jahre, die in ihre vorangegangenen Generationen weitergereicht haben. Ein Beispiel, gutes Beispiel im Großen ist der Einigungsvertrag. Nicht, er vereinigt vorher schon verbundene Menschen. Nicht durch den Staat verbundene, sondern durch andere Traditionen. Und diese Dimension eines gemeinsamen historischen Hintergrundes des Zusammenlebens, des menschlichen Zusammenlebens, entdeckt nun Dahrendorf für sich zum ersten Mal, also in der Theorie. Und ich nenne sie, wie gesagt, Vorverbundenheit. Bei ihm sind es nun die Ligaturen. Auf die Beispiele komme ich übrigens am Schluss dann nochmal zurück. So, nach diesem Stück Wasnerscher Prosa nun wieder Originalton Dahrendorf. Die politische Theorie der Freiheit, damit meint er natürlich sich selbst, die politische Theorie der Freiheit hat sich so sehr auf menschliche Wahlmöglichkeiten konzentriert, dass sie dabei die Bedeutung von Bindungen und Bezügen aus den Augen verloren hat. Das war ein Zitat. Hobbes' Konzept des nur vom Staat zu bändigen Krieges aller gegen aller wird von ihm verabschiedet. Zitat, es bleibt die Frage, ob es auch die Wirklichkeit beschreibt. Den Staat sicher, aber die Gemeinwesen, in denen wir leben, sind ebenso sicher auf diese Weise nicht hinlänglich beschrieben. Mehr, es ist im Grunde kein Gemeinwesen bekannt, das sich darauf beschränkt hätte, die Überlebenschancen seiner Bürger zu garantieren. Zitat Ende, das ich so verstehe. Sie, also die Bürger, sind noch durch andere Formen des Miteinander als nur durch den Staat, Recht und Verwaltung verbunden. Ja, das sind schon gewaltige Distanzierungen vom Frühwerk, zumal Dahrendorf nicht bei einer bloß klassifizierenden Unterscheidung stehen bleibt. Jetzt erst kommt nämlich das Wichtigste. Er setzt Optionen und Ligaturen, wie gehört, in eine Beziehung, in eine Wertbeziehung und in eine Seinsbeziehung. Die Ligaturen, sie grundieren, fundieren, sie tragen das soziale Leben. Die quasi vertraglichen Bündnisse haben echten Bestand nur mittels der Existenz und Wirksamkeit vorgelagerter Ligaturen. Zunächst klingt es noch verhalten. Zitat, Ligaturen ohne Optionen bedeuten Unterdrückung, während Optionen ohne Bindungen sinnlos sind. Modernisierung schafft Wahlmöglichkeiten durch das Aufbrechen von Ligaturen. Dann aber holt Dahrendorf so richtig aus. Es sei, Zitat, langes Zitat, es sei richtig, dass die Destruktion von Bindungen Wahlmöglichkeiten bis zu einem gewissen Grade steigert. Aber von diesem Punkte ab verlieren Wahlentscheidungen ihren Sinn, weil sie in einem sozialen Vakuum stattfinden. In einer sozialen Wüste, in der keine bekannten Koordinaten irgendeine Richtung einer anderen vorziehbar machen. Es gibt ein optimales Verhältnis von Optionen und Ligaturen, das möglicherweise in den Gesellschaften der Gegenwart gestört worden ist. Ende Zitat. Eine klare, unmissverständliche Absage an jede lineare Entwicklungs-, Modernisierungs- oder Fortschrittstheorie. Ja, wenn man sein Werk aus den 50er, 60er Jahren kennt, ist es schon erstaunlich, mit welcher Sympathie, also besonders Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, es ist schon erstaunlich, mit welcher Sympathie nunmehr die Ligaturen charakterisiert werden. Wieder mal ein Block von zusammengestellten Zitaten. Ligaturen sind Muster, wie Leitseile, an denen sich Menschen festhalten können, wenn sie durch den Nebel ihres sozialen Lebens laufen. Wenngleich sie auch zu Barrieren werden können. Es gibt nicht viele Beispiele dafür, dass Gesellschaften neue Bezüge stiften, wenn der Prozess der Abweisung von Ligaturen zugunsten von Optionen erst begonnen hat. Die Moderne schwebe in der Gefahr, sich von ihren Wurzeln abzuschneiden, über ihren Zukunftsprojekten ins Bodenlose abzusinken. Der Gesellschaftsvertrag selbst wird dynamisch gedacht. Der Gesellschaftsvertrag, also diese fiktive Vorstellung, die Bürger hätten ihre Souveränität durch einen Pakt auf den Staat übertragen, wird dynamisiert. Die Konstruktion eines Vertrages bleibt zwar, der aber durch den Faktor Zeit nun selbst zu einer Ligatur wird und sogar wieder entwertet werden kann, wenn man ihn nicht mit Leben erfüllt. Super langes Zitat, aus verschiedenen Textstellen natürlich zusammengestellt. Der Gesellschaftsvertrag beendet den Krieg aller gegen alle, indem er Ligaturen stiftet. Aber am Ende kann dieser Prozess den Gesellschaftsvertrag selbst bedrohen und die Rückkehr des Krieges aller gegen alle ankündigen. Denn es scheint, dass wir jetzt jenen Ekel der Desorientierung erreicht haben, der zu sinnlosen Akten der Identitätssuche führt, zum Terrorismus, zum Selbstmord und seinen zahlreichen Präfigurationen wie Stress, Nervenzusammenbruch und dergleichen, verzweifelten Formen der Suche nach Bindungen und Bezügen, der Massenselbstmord der Volkstemplersekte, der Heroinspritzer, der massenhafte Selbstmord junger Menschen, die in ihrer Desorientierung auch die mildesten Anforderungen als Stress missverstehen. Immer noch Zitat: Die Zerstörung von Ligaturen hat menschliche Lebenschancen bis zu dem Punkt reduziert, an dem selbst Überlebenschancen wieder gefährdet sind. Regellosigkeit wird zu einem Element des Lebens vieler, insbesondere derer, die erst noch zu vollen Mitgliedern der Gesellschaft werden sollen. Der Geschichtsunterricht wird reduziert, die Kirche wird zur Tauf- und Beerdigungsanstalt, Mobilität ist ein höherer Wert als Heimattreue, Familien sind häufig zerbrochen oder erkaltet. So entsteht eine unvollständige, eine leere Modernität. Ende Zitat. Wie von selbst geht nun die Gedankenführung in die Sorge um den Erhalt und die Schaffung sozialer Gefüge über. Gegen das ältere Verständnis, oder besser gesagt sein älteres Verständnis von Gesellschaft, das sich ausschließlich der Ausweitung menschlicher Wahlmöglichkeit widmete, wendet Dahrendorf ein: Es ist ebenso sinnvoll, heute zu argumentieren, dass es bei der Aufgabe des Liberalen um jenes schwierigste aller sozialen Ziele geht, die Schaffung von Ligaturen, die Ermutigung der Stiftung von Bezügen. Die Frage rührt an einen der schwierigsten Punkte unseres Verständnisses von Gesellschaft. Nicht durch Dekret können Ligaturen ins Leben gerufen werden. Ende Zitat. Ja, wie wahr. Denn gemeinschaftliche oder genossenschaftliche Bindungen können nur gefördert und gepflegt werden, damit sie wachsen. Aber nie durch bloße Absicht, durch Beschluss aus dem Stande heraus geschaffen werden. Heute glaubt man ja wirklich tatsächlich, viele sind es ja von den Jüngeren, man könne feste soziale Bindungen virtuell im Netz aus dem Boden stampfen. Der Fokus der Lebenschancen verändert Dahrendorfs Bild des Sozialen vollständig. Jetzt kommt wieder ein Riesenblock. Lebenschancen sind von sozialen Strukturen bereitgestellte Möglichkeiten individueller Entfaltung, Backformen der Gesellschaft. Als solche liefern sie auch eine wichtige Brücke zwischen einem Verständnis von Gesellschaft, das die strukturelle Qualität sozialer Dinge unterstreicht, und einer normativen Theorie der Gesellschaft, das ist er selber, die die individuelle Freiheit betont. Jetzt kommt wieder die Selbstkritik. Ich glaube nicht, dass es mir in meinem Homo Soziologicus gelungen ist, das Problem befriedigend zu lösen. Der jugendliche Anarchismus eines Traumes von Freiheit, der wesentlich einer Freiheit von der Gesellschaft gilt, führt zu praktischen Konsequenzen, die wenig oder nichts lösen. Dennoch ist eine Lösung nötig. Jedenfalls, wenn man, wie ich, interessiert ist an den Bedingungen der Freiheit in der Gesellschaft, von ihm selber hervorgehoben. Ich kommentiere: Aus der vormaligen Soziologie der Verfolgung und Entfremdung wird jetzt eine Soziologie der Antwort. Darin eingeschlossen, Abschied vom egoistischen Menschenbild, das nur auf Macht und Lust aus ist. Der Mensch verwandelt sich darin zu einem Wesen, dessen Bestimmung die Gestaltung der Welt ist. Homo Creator. Dahrendorf liefert leider keinen umfassenden systematischen oder gar logischen Versuch, das Soziale neu zu fassen. Er will es auch nicht. Was mich betrifft, ist die Zeit der umfassenden Traktate vorbei. Ja, leider. Dazu hatte er wohl nicht mehr die Zeit. Anläufe eben sollen es sein. Das müssen wir uns bei jeder Kritik auch immer klar machen. Seine durch Erfahrungen gewonnene, veränderte Perspektive äußert sich primär in der Wortwahl. An ihr erkennt man, woran ihm am meisten gelegen ist. In der Bildung sozialer Verbände merkt er immer häufiger den aktiven Teil des Individuums an. Zitat: Freiheit ist gewiss Abwesenheit von Zwang. Aber dies ist nur die passive, negative Seite des Bildes. Viel zu oft hat diese negative Seite die Sorgen und Ängste von Menschen bestimmt. Dennoch ist die Abwesenheit von Zwang nicht genug. Deshalb ist kaum noch von sozialen Rollen, Vorschriften, Normen und dergleichen die Rede. Zitat, auch schon wieder mal sehr schön lang: Es wird das abstrakte und ferne Gebilde Gesellschaft ganz konkret für die Menschen, als, das alles von ihm jetzt sogar hervorgehoben, als Nachbarn, Kollegen, Ämter und Gerichte, Familien, Gemeinden, Betriebe, Verbände, Landschaften, Länder. Gesellschaft ist also, wohin wir blicken, Struktur und Regel, auch Regelwache. Und Menschen sind die Agenten der Struktur, noch wo sie die Regeln brechen. Zitat, immer noch: Substrat und Motiv der Gesellschaft sind Absichten, Interessen, Bedürfnisse, Instinkte, Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen der Menschen, die den Gesellschaftsvertrag geschlossen oder widerspruchslos ererbt haben. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Widerspruchslos ererbt. Impulse des Handelns sind also nicht einfach durch Rollenzuschreibung aufoktroyiert, das ist der alte Dahrendorf. Sie sind widerspruchslos ererbt, das heißt, Menschen bejahen die Traditionen, darin sie sich vorfinden. An anderer Stelle: Die in sozialen Rollen kristallisierten Erwartungen sind nicht nur Reflexe der für alle Mitglieder einer Gesellschaft verbindlichen Norm. Sie sind immer auch Erwartungen der Zugehörigkeit zu Teilgruppen. Und so gewinnen die sozialen Gebilde für Dahrendorf immer mehr eine positiv gezeichnete Eigenständigkeit. Von den inkorporierten Menschen wird nunmehr ausgesagt, Zitat, ihre Lebenschancen können sie zur Entfaltung bringen oder zerbrechen. Aber ihr Leben ist eine Antwort auf die Chancen. Lebenschancen sind Formen. Sie können zu groß sein für den Einzelnen und ihn herausfordern, sich zu strecken und zu wachsen. Sie können auch zu begrenzt sein und ihn zum Widerstand herausfordern. Herausfordern, Antworten. Dahrendorfs endgültiger Abschied von einem repressiven Gesellschaftsmodell. Also ich reiche nochmal nach. Was hier von ihm allmählich aufgegeben wird, ist genau besehen eine mechanische oder mechanistische Betrachtungsweise. Lebenschancen sei ein qualitativer Begriff, der nicht durch statistische Kennziffern festzumachen sei. Es geht Dahrendorf um die Intensität der Beziehung, wie er des Öfteren sagt. Gemeint sind die Kohäsionskräfte. Die Kräfte des Zusammenhalts, die in den sozialen Gebilden wirksam sind. Und die sind natürlich in den Ligaturen unendlich kräftiger als in den Optionen. Er verwirft sogar den klassischen Begriff der sozialen Struktur als zu neutral, zu farblos und kommt zu dem Schluss, nicht die Strukturen und Regeln verschwinden, sondern die Bezüge und Bindungen, die Ligaturen. Das heißt, sage ich, die Kraft der sozialen Bejahung schwindet. Übrigens, mit Bezug auf Religion hieße das, sagte er, Säkularisierung sei ein Verlust an Bindung. Gibt es hier in dieser mittleren Phase überhaupt noch eine Verbindung, in diesem Buch von 300 Seiten, eine Verbindung zu Konflikt und Herrschaft aus der frühen Phase? Ja, es gibt sie. Aus dem Mangel an Lebenschancen würden Konflikte erwachsen. Das wird aber ganz, ganz nebenher gesagt, so mehr wie eine Pflichtübung. Kommen wir zum Dahrendorffschen Finale. Dahrendorff hat sich im Jahre 2002 noch einmal, zum letzten Mal, grundlegend zu sozialen und politischen Themen zu Wort gemeldet, und zwar in Vorlesungen am Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen. Dem Bändchen, das alle 6 Vorlesungen umfasst, kaum 150 Seiten, gibt er den Titel »Auf der Suche nach einer neuen Ordnung«. Vorlesung zur Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert. In diesen Vorträgen rückt nun der Konflikt wieder ins Zentrum seiner Betrachtungen. Dabei fällt sofort auf, dass international und übernationale Konflikte dominieren. Es ist ja nur ein Jahr nach den Anschlägen in New York, die Balkankriege gerade mal beendet. Die Gegenwart beschreibt Dahrendorff nunmehr als ein Bauwerk vormals stabiler Ordnungen, die in der Gegenwart durch Unordnungen vielerlei Natur gefährdet sind. Zitat: Mit dem Wort Globalisierung ist diese Welt ganz unlänglich beschrieben. Das wäre nämlich eine äußere, mechanische Perspektive. Ich nenne sie vor allem eine haltlose Welt, eine entfesselte Welt. Er sagt auch mal Runaway World. Von den Folgen ihrer Halt- und Regellosigkeit wird zu reden sein. In dieser entgleitenden Runaway-World sucht er die Freiheit zur Gesellschaft. Die Freiheit, die ich meine, sagt er, ist nicht eine Freiheit als Zustand, also als bloße Möglichkeit der Erfüllung, sondern Freiheit als Tätigkeit, die Lebenschancen wirklich macht. Tätige Freiheit ist mein durchgängiges Thema. Ende. Gegenbild ist die untätige Freiheit, die nicht von sich selbst Gebrauch macht. Zitat: Die Gesellschaft der Fernsehzuschauer, die ihre Tage Kartoffelchips kauend auf dem Sofa verbringen und auf dem Bildschirm eine Welt passieren lassen, an der sie keinen Anteil mehr haben und bald auch keinen mehr haben können. Ende. Im Kern des Buches stehen folgerichtig Reflexionen zu den negativen Auswirkungen der Globalisierung, sprich wachsender Unfähigkeit zur Gestaltung von Ordnungen beziehungsweise der Erosion noch bestehender Ordnungen. Und wieder mal ein langes Zitat: Die große Chance der neuen Kräfte wird zur großen Bedrohung. Solche Auflösung nimmt Menschen die Verlässlichkeit hergebrachter Bindungen. Hier liegt die große und bedrohliche Schwäche einer postmodernen Haltung des Anything Goes. Die große Frage ist also, wie wir haltbare, nachhaltige Strukturen in dieser Welt ohne Halt schaffen können. Der Wert dessen, was von Dauer ist, bedarf der Wiederbelebung. Auch unsere soziale Welt braucht indes Nachhaltigkeit, weil nur mit ihr eine Freiheit gedeihen kann, die mehr ist als ein Wochenende des Genusses der Freizeit. Der Gedankengang verläuft wiederum entlang der bekannten Kategorien von Optionen und Ligaturen. Nur liegt der Schwerpunkt noch stärker auf den Ligaturen, ihrem Erhalt und ihrer Förderung. Ligaturen sind der Kitt, der Gesellschaften zusammenhält. Die Ligaturen, die die innere Ordnung von Gesellschaften stiften, lassen sich nicht durch mehr Polizisten ersetzen. Neue Ligaturen entstehen nicht über Nacht. Da sie tiefe Bindungen sind, brauchen sie Zeit, um zu wachsen. Da sie überdies in Menschen und Gemeinschaften Wurzeln schlagen müssen, entziehen sie sich der bloß politischen Aktion. Bei der Suche nach solchen gemeinsamen verbindenden Überzeugungen und Bindungen schmettert unser Protagonist als erstens den Kosmopolitismus ab. Nicht zum ersten Mal, aber hier erst recht, gegen die Kollegen oder auch meine Kollegen Jürgen Habermas und Ulrich Beck, die an diesen Stellen gern, sagt er, den Verfassungspatriotismus ins Spiel brächten. Und er wendet gegen sie ein, dieser sei eine allzu dünne, blutarme Form des Miteinander. Überhaupt löse die ganze Ethikdiskussion die Probleme nicht, sondern spiegele nur die verbreitete Unsicherheit und die Suche nach Haltepunkten in einer aus den Fugen geratenen Welt wider. Globale Institutionen sind ihm gleichermaßen nicht der Weisheit letzter Schluss. Zitat: Trotz Europa und der Globalisierung bleiben der Nationalstaat und die parlamentarische Demokratie klassischen Zuschnitts Rückgrat der Verfassung der Freiheit. Vom Ende des Nationalstaats wird oft zu leichtfertig gesprochen. Tatsächlich sind nach wie vor die für die Lebenschancen von einzelnen ausschlaggebenden Politiken nationalstaatliche Politiken. Und an anderer Stelle noch: das Kosmopolitentum stiftet höchst abstrakte Bindungen, von denen nicht sicher ist, dass sie Halt geben können. So gut die Weltbürgerschaft klingt, so sehr muss man doch fragen, was für Ligaturen sie stiftet. Ja, ob sie überhaupt zusammenhält. Was also ist zu tun, um die Solidarität der Bürger untereinander zu begünstigen? An welche Ligaturen denkt er, die Optionen nicht zerstören, sondern kräftigen? Er denkt an die Sozialpolitik, den Generationenvertrag, vor allem an die Bürgergesellschaft. Die Bürgergesellschaft ist die Gesellschaft freier Assoziationen. Menschen schließen sich um ihre Interessen und Vorlieben zusammen. Der gute alte Begriff der Genossenschaft beschreibt das. Die genossenschaftlichen Bindungen sind die Lebenswelt. Weil es sie gibt, ist der Staat, ist Politik nicht allwichtig. Politische Demokratie ohne das Netzwerk der Bürgergesellschaft schwebt entweder in der Luft oder sie wird überfordert. Ende Zitat. Wir sehen jetzt einmal Danow zu bei der Suche nach starken sozialen Bindungen und Verbundenheiten, aus deren Stabilität und Zusammenhalt Neues sinnvoll geplant und verwirklicht werden kann. Er begibt sich nun dazu ganz folgerichtig in eine Schicht unterhalb des Staates, die er selbst abwechselnd Genossenschaft, mal Bürgergesellschaft und mal Lebenswelt nennt. Allerdings, die wenigen konkreten Beispiele, die er nennt, sind doch etwas enttäuschend. Zieht man in Betracht, was er zuvor über Dauer, Verlässlichkeit, Bindungen und so weiter geäußert hat. Sie sind mir viel zu stark von Zwecken und Zielen bestimmt. Ich kann ja mal eins hier zitieren: Das kann eine Blaskapelle sein oder ein Verein zur Pflege des Brauchtums, ein Verband zur Fürsorge für kranke alte Menschen oder eine Entwicklungshilfeorganisation. Eindrucksvoll dagegen, wie er die Bedeutung von Arbeit unterstreicht. Sie ist ein wichtiger Haltepunkt in jeder modernen Gesellschaft. Das ist übrigens wieder mal gegen überhaupt die ganze Linke in der Soziologie gerichtet, die seit meinen Studientagen immer damit gerechnet hat und gehofft hat, dass die Arbeit immer mehr abnimmt und in der verbleibenden freien Zeit sich nun die arbeitenden Menschen nun endlich der Politik widmen. Also auf solche, wie soll ich sagen, Fantasien und Utopien, da hat Dahrendorf nur ein Lächeln dafür. Ich lasse mal seine Beispiele jetzt mal auf sich beruhen, weil mir etwas anderes wirklich von Belang erscheint und seine Grenzen zeigt. Es ist nämlich auffällig, dass er bei dieser Suche nach sozialen Bindungskräften die stärksten Kräfte des sozialen Füreinander und Miteinander gar nicht erwähnt oder sogar als Bindungsmittel abschmettert. Sprache, Geschichte, der soziale Ort, das Volk, die Verwandtschaft Religion. Und zwar aus politischen, nicht soziologischen Gründen. Ich meine seine harsche Kritik am neuen Regionalismus, den er mit dem Schimpfwort Glokalisierung versieht. Lassen wir ihn erstmal ausführlich selbst zu Wort kommen. Der neue Regionalismus, der mit großer Intensität und nicht selten mit Gewalt verfochten wird, ist im Unterschied zum Lokalismus in aller Regel demokratiefeindlich. Er ist zumeist nicht aus dem Wunsch nach demokratischer Selbstbestimmung, sondern aus dem nach ethnischer, sprachlicher, konfessioneller Homogenität geboren. Die Triebkraft der Entwicklung ist nicht eine echte Volksbewegung, sondern die Mobilisierung durch Demagogen und das Interesse von Funktionären. Gelingt der Versuch, dann ist daher der Nutzen für die Aktivisten größer als der für das Volk. Die Herrschenden geben den Erfindern Macht und ihren Anhängern die Illusion der Zugehörigkeit, die einem Führer nachgelaufen sind und dafür mit ihrer Freiheit bezahlen. Der Vorgang schlägt schnell in ethnische Segregation um. Eine unabhängige Slowakei, ein unabhängiges Quebec, ein unabhängiges Baskenland heißt nicht mehr Freiheit, sondern mehr Macht in den Händen regionaler Demagogen und Potentaten. Auch Schottland, die pazifischen Inseln und Katalonien kriegen ihr dickes Fett ab. Ja, schade. Was er wohl zu den heutigen Unabhängigkeitsbestrebungen sagen würde: Bekümmert räumt Dahrendorf ein, Menschen wollen unter ihresgleichen sein. Sortieren sich Kulturen mit beachtlichem Geschick, nach Intoleranz nach außen Aggression. So, wieder mal meine Frage, was passiert hier? Dahrendorf rutscht von der Ebene der Sozialwissenschaft auf die der Tagespublizistik ab. Er hätte konsequenterweise, wenigstens in Andeutungen, sachlich und präzise beschreiben müssen, warum in diesen ihnen ja auch genannten Fällen die Lebenschancen bei vollzogener staatlicher neuer Unabhängigkeit sich zumindest nicht verbessern gegenüber der vorher bestehenden Eingebundenheit in einen größeren staatlichen Verbund. Hatte er nicht gesagt, also ich habe es mir ja nochmal angestrichen, tatsächlich sind nach wie vor die für die Lebenschancen von einzelnen ausschlaggebenden Politiken nationalstaatliche Politiken. Und Lebenschancen können auch begrenzt sein und den Einzelnen zum Widerstand herausfordern. Stattdessen, ja, es könnte sogar sein, ja, rein denkmäßig, dass die Entwicklung der lebensweltlichen Ligaturen durch den alten Staat ja gebremst werden, unterdrückt werden. Könnte ja sein. Stattdessen verfällt er, statt es zu untersuchen, stattdessen verfällt er in ethische Rhetorik. Auf der Bühne des Handelns, in diesem einen Vortrag, agieren plötzlich wieder Gute und Böse. Hier macht sich natürlich jetzt nachteilig bemerkbar, dass Dahrendorf nicht mehr intensiv über ein neues Konzept, das heißt eine neue Theorie, eine Untersuchung der Ligaturen und ihrer inneren Gesetzmäßigkeiten nachdenken will. Ich vermute einen Rückfall in die erzliberale Betrachtungsweise, die keine Person Mehrheiten als selbstständige Handlungssubjekte anerkennen will, weil sie damit eine Einschränkung von individuellen Freiheitsrechten befürchtet. Andererseits formuliert er an anderer Stelle dann durchaus ein Problem. Zitat: Was hat die Gesellschaft der Chancen und Optionen den Herzen der Menschen zu bieten? Wofür können sich aufgeklärte und freie Menschen noch begeistern? Wer oder was schützt sie vor der Begeisterung der anderen? Vor ukrainischen Nationalisten, vor islamischen Fundamentalisten? Und einige andere Fragen, die er natürlich nicht mehr stellen kann. Das sind Vorträge, einzelne Vorträge. Und ihm war es ja nicht mehr vergönnt, das irgendwie auszuarbeiten. Also ich will diese Einwände jetzt nicht weiter vertiefen. Darf ich vielleicht auch noch um 5 Minuten Geduld bitten? Weil man ja auch mal gucken muss, so, was sagt uns das heute, habe ich ja am Eingang von mir selber gefordert. Ich möchte jetzt mal den zentralen Aspekt nochmal hervorheben, der auch meiner Meinung nach das größte Erkenntnis- und Verständnispotenzial beinhaltet. Ich zitiere nochmal: Optionen haben nur dann Sinn, wenn sie eingebettet bleiben in Koordinaten der Solidarität, der Zugehörigkeit und der Zusammengehörigkeit. Wenn die Gesellschaft zerfällt und Anomie einsetzt, werden alle Wahlmöglichkeiten zunichte. Jetzt wieder wasnersche Prosa. Nach herkömmlicher Auffassung ruft ja die Option, die Wahl, eine Innovation ins Leben. Ich folge jetzt aber Dahrendorf. Die Alternative, die Option, schafft nicht das Neue, sondern sie entfaltet nur. Sie entfaltet nur, was in geschichtlicher Wirklichkeit schon vorhanden ist. Sie macht latente Möglichkeiten manifest. Die Ligaturen sind der Ermöglichungsgrund für neue Konstellationen und auch Interaktionen. Eine effiziente Option kräftigt die Lebenswelt. Scheitert sie, hat man sich nicht genug Rechenschaft über sie gegeben. Dahrendorfs spätes Schrifttum ist eine einzige Antithese zur Möglichkeit als ein Vorgang aus dem Leeren heraus. Nur wir schaffen das. Nichts ist unmöglich, man muss nur wollen. Und der berühmte Satz von Rousseau hieß ja ungefähr: Was man denken kann, kann man auch machen. Alles realitätsfremde Sprüche und Gedankenspiele, die nichts weiter sind als utopischer, wenngleich gut gemeinter Überschwang. Meist verschwistert mit einer gigantischen Gesetzgebungsmaschinerie. Dazu gehört übrigens auch, was heute nicht unser Thema ist, auch dieser Unsinn in der Wirtschaft, ständig neue Produkte zu platzieren. Ein Kollege von mir rechnet das jedes Jahr aus. Das sind also so viele Milliarden, ich weiß gar nicht. Die werden einfach in den Sand gesetzt. Wenn man macht was Neues und die werden das schon irgendwie schlucken und besinnt sich überhaupt nicht auf die gestandenen Produktpaletten. Möglichkeit kann es nur ausgehend von etwas geben, sonst landet man im Leeren. Positives Beispiel ist eben diese Bibliothek. Und negativ die Regelung zur deutschen Einheit, die im Osten ja fast alle Sozialwelten zerstört haben. Ich rede vom Sozialen, nicht vom Wirtschaftlichen. Eine Katastrophe sondergleichen, eine furchtbare Verschleuderung der Einheitschancen, die ja aus der Rebellion der Lebenswelten gegen den Staat entstand. Mit dem Ergebnis, dass sich die Linke politisch und sozial erfolgreich neu etablieren konnte. Meine Träne für den 9. November. Dahrendorf hat mutig lange Wege in seiner Soziologie beschritten und von prominenten Kollegen dürfte einzig Egon Scheuch einen ähnlich radikalen Wechsel vollzogen haben. Das verdient unbedingt unsere Anerkennung. Und so möchte ich mit einem Zitat von ihm schließen, das mir geradezu schriftstellerisch elegant vorkommt. Geschichte ist ein Weg zu immer neuen Ufern. Aber das missverstehe man nicht. Nicht nur immer das Neue, also die Alternativen und Optionen ist daran wichtig, sondern auch die Ufer, also die Bezüge und Bindungen. Dahrendorf lebte zuletzt hatte drei Wohnsitze, auch wahrgenommene Wohnsitze, in London, in Köln und in einem kleinen badischen Ort im Schwarzwald. Er starb am 17. Juni 2009 im Alter von 80 Jahren. Beigesetzt, wo ist er beigesetzt? Auf dem Hamburger Zentralfriedhof, im Familiengrab, mit seinem Vater und seinem Bruder, der ja auch Hamburger Senator war. Die Ligaturen gehen eben über den Einzelnen hinaus. Danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.